Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Annika Dang. Die Urlaubssaison steht vor der Tür und viele wären angesichts der hohen Temperaturen wahrscheinlich schon jetzt lieber am Strand. Aber wann ist eigentlich der beste Zeitpunkt, um einen Urlaub zu buchen? Und was lohnt sich mehr, Pauschal- oder Individualreise? Wie man das Urlaubsbudget am besten schont, verraten in unserer heutigen Folge meine beiden Studiogäste Sascha Aumüller und Markus Böhm aus dem Standard Lifestyle Ressort. Willkommen im Studio.
Hallo Annika.
Grüß dich.
Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis an unsere HörerInnen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert unseren Podcast am besten auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Dann verpasst ihr auch künftig keine neue Folge mehr. So, lieber Markus, lieber Sascha, ihr seid die Reiseexperten bei uns in der Redaktion. Markus, wo verbringen die ÖsterreicherInnen denn am liebsten ihren Urlaub und wie viel geben sie dafür aus?
Was den Sommerurlaub betrifft, sind unsere Landsleute offensichtlich Gewohnheitstiere. Das heißt, es zieht sie vor allem ans Meer, konkret an die Adria. Und wie auch schon in den Jahren zuvor, liegen Italien und Kroatien ganz hoch im Kurs. Dann kommt schon Griechenland, danach Deutschland, Spanien und auch die Türkei. Beim Thema Urlaubsbudget ist die Sache nicht ganz so klar. Folgt man einer Umfrage des Tarifsvergleichsportals Durchblicker, geben die Österreicher heuer im Schnitt pro Kopf 1.800 Euro für eine einzelne Reise aus. Das sind immerhin 300 Euro weniger als noch im Vorjahr. Beim ÖMDC findet man folgende Zahlen. Die haben in ihrem Reisemonitor festgestellt, dass heuer pro Person 1.062 Euro ausgegeben werden für eine Urlaubsreise. Worin man sich allerdings einig ist, dass nur rund 2/3 der Urlauber aufgrund der Teuerung und dem starken Kostenanstieg sich heuer beim Sommerurlaub einschränken wollen.
So, Markus, jetzt hast du gerade gesagt, am häufigsten machen die ÖsterreicherInnen ja Urlaub in den südlichen Nachbarländern. Was kostet denn heuer ein Strandtag in Italien? Sascha, du hast da ein paar Infos?
Das ist eine lustige Frage, weil italienische Tageszeitungen füllen damit jährlich ganze Seiten. Da wird genau ausgerechnet sozusagen, wie die Preise gestiegen sind. Es gibt ja sehr wenig kostenlose Strandzugänge in Italien. Da gibt es dann immer Zahlen, die publiziert werden von zum Beispiel dem teuersten Strandclub. Irgendwie da kostet dann der Tag zwischen 600 und 800 Euro. Die Jahreskarten liegen mittlerweile am Lido von Venedig bei 10.800 Euro. Das sind aber nicht die Preise, die wirklich relevant sind für Urlauber und auch nicht für die meisten Einheimischen. Da gibt es dann relativ breite Spannen, zum Beispiel gerechnet werden immer zwei Liegen und ein Schirm. Im für Österreicher so beliebten Lignano kostet das zwischen 11,50 Euro und 25,50 Euro. In Sardinien und Apulien kann es schon etwas teurer werden. Also da schwanken die Preise so zwischen 20 und 300 Euro pro Tag. Wobei man halt dazu sagen muss, das sind Untersuchungen für Italiener, die einfach sozusagen nur den Strandtag dort verbringen. Für Urlauber wird es natürlich teurer, man muss ja auch irgendwo wohnen. Und wenn man sich da so ein bisschen Zahlen anschaut, ich habe mal versucht, so ein Rechenbeispiel anzustellen. Die Österreicherinnen und Österreicher fahren sehr gerne nach Jesolo zum Beispiel. Eine Woche, erste Augustwoche mit zwei Erwachsenen, zwei Kindern. Irgendwie muss man schon so derzeit irgendwie um 2.300 Euro rechnen. Dann die Liegenpreise dazu, die wir schon erwähnt haben. Meistens wollen die Kinder dann eine Pizza, einen Softdrink dazu. Man geht gemeinsam Abendessen. Also summa summarum kommt man da schon so wirklich in einem sehr, sehr Mittelklasse-Hotel derzeit auf 154 Euro pro Nase sozusagen, egal ob das ein Kind ist oder ein Erwachsener. Das muss man in Wirklichkeit für den Strandtag rechnen.
Im Vergleich zum letzten Jahr oder den letzten Jahren, ist es denn viel teurer geworden?
Nicht viel, würde ich sagen. Es hat so um 15% zugelegt. Das ist relativ normal. Bei der Gesamtsumme äußert sich das dann nicht so schlimm. Was schon teurer geworden ist, so wie auch bei uns in Österreich, ist Essen und Trinken, vor allem am Strand. Irgendwie da gibt es so Preissteigerungen im Durchschnitt von 19%.
Jetzt muss man aber meistens im Urlaub gar nicht mehr Geld wechseln, weil die meisten Nachbarländer ja auch in der Währungsunion sind. An manchen Orten bekommt man aber dann doch mehr fürs eigene Geld. Wo ist denn der sogenannte Urlaubseuro heuer am meisten wert?
Ja, es ist so, dass der österreichische Urlaubseuro 2024 im Durchschnitt um 20% mehr wert ist als im Inland. Das hat zumindest die Bank Austria ausgerechnet. Also wer demnach billig in den Urlaub fahren möchte, sollte Bulgarien oder Rumänien ins Auge fassen. Dort ist die Kaufkraft des österreichischen Urlaubseuros am höchsten. Und generell punkten auch die so beliebten Sommerreiseziele der Österreicher mit einem niedrigeren Preisniveau als hierzulande. Konkret an den genannten beliebten Destinationen Griechenland, Kroatien, Türkei, Spanien und Portugal erhält man für sein Geld um rund 30% mehr als in Österreich.
Das Geld wechseln ist jetzt oft nicht mehr notwendig, aber wenn man das wechselt, habt ihr da vielleicht auch Tipps, wo man das am besten macht oder was man da beachten sollte?
Naja, also tatsächlich wird meistens mit der Kreditkarte bezahlt und da ist es halt eigentlich wichtig, darauf zu achten, dass ich mir sozusagen nicht dort den Wechselkurs schon umrechnen lasse, sondern dass ich in der Originalwährung bezahle, so es nicht der Euro ist, dann kann ich viel sparen. Meistens sind die Kreditkarten, so es vernünftige Kreditkarten sind, verwenden tagesaktuelle Kurse und das ist wesentlich besser, als in Euro zu zahlen. Oft gibt es auf den Bankomaten diese zwei Tasten in Landeswährung oder in Euro zahlen und da fährt man eigentlich immer besser, wenn man in Landeswährung bezahlt. Wechseln ist in den meisten Staaten eigentlich nicht mehr nötig, sozusagen bei uns. Anderswo muss man sich einfach sehr konkret informieren. Vor Ort zu wechseln kann manchmal günstiger sein, schon von der eigenen Bank was mitzunehmen. Ist aber in den wenigsten Fällen mittlerweile so.
Die Urlaubssaison steht ja quasi schon vor der Tür. Sind denn Last-Minute-Angebote ein guter Deal oder gilt beim Buchen je früher, desto besser?
Ja, also da muss man ganz klar sagen, Frühbuchen ist einfach nötig geworden. So Last Minute ist eigentlich tot, das gibt es nicht mehr wirklich. Das sind dann wirklich überteuerte Restposten, die man dann kauft, muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, also so bei zum Beispiel Sportgroßereignissen, die jetzt nicht unbedingt die Urlaubssaison betreffen. Paris war schon unverschämt teuer heuer, man hat fast nichts mehr bekommen. Also wirklich so Jugendherbergsplätze um 300 Euro, da sind die Preise wieder zurückgegangen jetzt. Weil man einfach sieht, okay, nicht alle Hotels sind wahrscheinlich voll geworden, aber sonst in 99% der Fällen gilt einfach, man sollte früh buchen und rechtzeitig dran sein. Da kann man halt ein bisschen schauen, was braucht man wirklich. Also muss es jedes Mal sozusagen eine Pauschalreise sein? Kann ich vielleicht auch Flug und Hotel irgendwie dazu buchen? Und dann ist schon noch einiges an Sparpotenzial drinnen. Also zum Beispiel spielt es eine große Rolle, wann ich denn den Flug buche, schon wirklich von der Tageszeit und vom Wochentag zum Beispiel. Gibt es Untersuchungen, dass es am Dienstagnacht zum Beispiel zum günstigsten ist zu buchen. Dann geht es auch darum, den richtigen Tag für die An- und Abreise zu wählen. Also wenn man das so von Samstag auf Samstag immer bucht, hat man immer den teuersten Preis. Wenn man dagegen irgendwie in einer langen Ferienzeit zum Beispiel von Dienstag auf Dienstag fährt, kann das wesentlich besser aussehen. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Tipps, der auch Familien hilft, weil Familien können nicht in der günstigen Nebensaison reisen aufgrund der Ferien. Aber das ist eine Sache, die hilft auch tatsächlich Familien, wenn sie nicht immer von Samstag auf Samstag fahren. Und es gibt überhaupt mittlerweile ganz gute Portale, wie zum Beispiel so von Kayak, um einen konkreten Namen zu nennen, Best Time to Travel. Das ist auch natürlich eine Buchungsplattform, die haben auch ein kommerzielles Interesse. Man muss ja nicht dort buchen. Kann man sich sehr genau anschauen, für welche Destination sozusagen ein guter Reisezeitpunkt ist, ein guter Reisezeitraum. Und da findet man, kommt man recht weit mit diesen Ergebnissen, wo man wirklich sparen kann.
Wenn ihr mehr zum Thema Dynamic Pricing wissen wollt und wie man dem entgehen kann, dann hört gerne in unsere letzte Folge hinein. Wir schauen uns gleich nach einer kurzen Pause noch an, was sich denn mehr lohnt, die Individual- oder die Pauschalreise und ob man wirklich eine Reiseversicherung braucht. Also bleibt dran!
Hallo, mein Name ist Max Knorr und ich leite ein Softwareentwicklungsteam beim Standard. Eine unserer großen Herausforderungen ist es aktuell, die ModeratorInnen vom Standard-Forum durch KI und Machine Learning-Modelle bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Was mich dabei besonders motiviert, ist zu sehen, wie unsere Arbeit dazu beiträgt, die größte österreichische Online-Community zu einem sichereren und interessanteren Ort zu machen. Möchtest du mehr über unsere Arbeit erfahren? Dann schau auf unserem Developer-Blog unter dev.derstandard.at vorbei oder bewirb dich bei uns unter derstandard.at/wirsuchen.
So, zurück nach der Pause habe ich mir dann die Frage gestellt, Reisebüro oder online, Pauschal- oder Individualreise, wo gibt es denn die besten Angebote?
Ja, das lässt sich nicht pauschal beantworten. Tatsächlich ist es so, dass je komplizierter die Reiseplanung ist, desto angenehmer kann es sein, wenn man das quasi in fachkundige Hände gibt, dass er zum Reisebüro geht. Was man allerdings sagen kann, ist, dass das Reisebüro nicht zwangsläufig teurer ist als jetzt eine Buchung über Online-Portale. Weil bei den Pauschalreisen, das sind also quasi Gesamtpakete für Hinreise, Unterkunft und Rückreise, sind die Preise im Reisebüro und online eigentlich in etwa gleich. Da gibt es kaum große Unterschiede. Was man vielleicht jetzt noch aktuell dazu sagen kann, nach der Pleite von FTI, man ist jetzt, weiß ich mal, geheißen hat, Pauschalreisen über Reisebüro, da ist man auf der sicheren Seite. Man sieht also auch, wenn man über ein Reisebüro bucht, über einen großen Anbieter, heißt das nicht, dass man dann nicht zum Schluss Probleme kriegt. Also ist vielleicht jetzt eine extreme Annahme, aber das kann durchaus auch passieren. Online buchen, Das ist vielleicht, wenn man Kurztrips plant oder spontane Reisen sich ansieht oder nur einzelne Buchungen von Flügen oder Unterkünften machen möchte, dann kann man schon einen Blick ins Internet werfen. Da gibt es ja genug einschlägige Websites. Die Preisunterschiede dort sind sehr groß. Das heißt, man muss jetzt erst einmal schauen, welche sind denn überhaupt seriös? Welche sind quasi so, dass man sicher sein kann, dass die keinen Blödsinn verzapfen? Es gibt da offenbar ein paar, und ich habe da jetzt zumindest die letzte Untersuchung der Deutschen Stiftung Warentest mit. Also die haben 15 Anbieter untersucht, nur 3 haben die Note gut erhalten, darunter eben jetzt aber ohne Werbung zu machen. Es ist wirklich Stiftung Warentest, Check24, HolidayCheck und LastMinute.de. Interessanterweise, die kommen dort besonders gut weg. Grundsätzlich ist es auch so, dass diese Verbraucherschützer sagen, das ist gilt eh für alles, man soll Portale und Reisebüros miteinander vergleichen, sich Empfehlungen einholen, also nicht nur im Internet, sondern auch bei Freunden, Familien, Kollegen, also persönlich natürlich. Vorsicht ist vor allem immer dann geboten, wenn die Angebote auffallend günstig sind, der gesamte Reisepreis mehr als 4 Wochen im Voraus gezahlt werden muss oder die Informationen im Impressum fehlen. Also da ist man dann sicher, da auf keinen Scam einzufallen.
Jetzt hast du schon angesprochen, die Pleite von dem Reisebüro. Ich glaube, das hat ja dann sicher viele Betroffene, die da gebucht haben. Eine Frage, die ich mir auch oft stelle, so kurz bevor die Buchung erledigt ist, gibt es immer dieses Kästchen, wo man anwählen kann, ob man diese Reiseversicherung abschließen möchte. Da denke ich mir immer, lohnt sich das und was ist da eigentlich abgedeckt?
Naja, das ist gerade heuer eine interessante Frage, weil der Urlaub eben so teuer geworden ist und die Reisen so teuer geworden sind, versuchen die Leute da zu sparen. Also es werden überdurchschnittlich wenige Reiseversicherungen heuer abgeschlossen. Ist nicht unbedingt eine gute Idee, darauf zu verzichten. Aber deine Frage war eben sozusagen, dieses Häkchen setzen am Ende des Buchungsprozesses ist auch nicht die allerbeste Idee, sagen meistens Konsumentenschützer, sondern man sollte sich unabhängig davon informieren, was eine gute Reiseversicherung ist. Und da gibt es eben auch unterschiedliche Bestandteile. Also fast jeder hat mittlerweile eine Kreditkarte. Da sollte man zunächst einmal schauen, was ist da abgedeckt. Das kann sehr unterschiedlich sein. Größtes Problem ist meistens eine wirklich gute Auslandsreisekrankenversicherung, dass die auch abgedeckt ist. Das heißt, wenn ich wirklich im Ausland krank werde und im schlimmsten Fall zurückgeholt werden muss, das ist sehr oft nicht abgedeckt in solchen Versicherungen. Und ich sollte generell einfach dann schauen, welche Bestandteile ich vielleicht schon habe und welche dazunehmen. Da kann man jetzt sich zum Beispiel auch anschauen, die Reiserücktrittsversicherung und Reiseabbruchsversicherung ist auch nicht ganz einfach, weil die auch nicht in so wahnsinnig vielen Fällen greift. Also wenn ich jetzt einfach so zum Beispiel einfach nicht aus nichtigen Gründen nicht fahren kann, zahlt die Versicherung nicht. Also da muss schon ein triftiger Grund vorliegen, so wie ein Todesfall in der Familie oder so. Wenn ich zum Beispiel meine Pläne ändere oder auch was für mich wichtig dazwischen kommt, bin ich eigentlich besser dran, wenn ich zum Beispiel ein Hotel buche, das bis zum Schluss stornierbar bleibt, also statt dieser Versicherung. Das kann man über verschiedene Portale machen, über Hotelportale, aber auch beim Hotel direkt anfragen. Also die meisten sind sehr kulant, wenn man sagt, bis wann kann ich denn stornieren und gebe einfach Bescheid. Ist in den meisten Fällen eigentlich besser als eine Versicherung. Ähnliches kann man sagen über die Reisegepäcksversicherung. Die greift in sehr vielen Fällen nicht, weil ich nämlich als Geschädigter eigentlich sehr oft angeben muss, wie ich auf das Gepäck aufgepasst habe, ob ich das sorglich behandelt habe. Und wenn mir da nachweisbar ist, dass ich zum Beispiel irgendwo stehen lassen habe, ohne aufzupassen, dann kriege ich nur einen Teil zurück. Also das ist, glaube ich, schon eine wichtige Sache, sich anzuschauen, welche Bestandteile abgedeckt sind. Nicht jeder lohnt sich. Wenn ich im Ausland mit dem Auto bin, ist meistens sinnvoll, einen Schutzbrief zu haben. Und wenn ich ein Mietauto habe, sollte man schon darauf achten, irgendwie, dass die sozusagen die Selbstbeteiligung entweder überhaupt auf null reduziert wird oder sehr niedrig ist, weil das steht meistens in keiner Relation, was die Versicherung mehr kostet und was ich zu bezahlen habe, wenn ich einen Schaden verursache.
So, für all jene, die das Buchen schon erledigt haben, wie kann man denn im Urlaub am besten Geld sparen? Sollte man Tickets für Attraktionen zum Beispiel im Vorhinein buchen und woran erkennt man die typische Touristenfalle?
Ja, um vielleicht gleich einmal in Italien zu bleiben, dort zahlt es sich aus, ganz konkret Sonnenliegen und Schirme über die Online-Plattform spiace.it zu reservieren. Und zwar funktioniert das italienweit. Man hat da quasi eine interaktive Karte und dort kann man sich den Platz reservieren und kann dann auch gleich bezahlen und hat dann quasi seine Liege und seinen Sonnenschirm. Allein deswegen, weil wenn man das dann direkt beim Bademeister machen würde, ohne Reservierung, kann man sich sicher sein, dass das um einiges teurer ist, als eben sich das gleich online zu machen. Was die Karten betrifft, Tickets, ja, ist es so, dass das schon deswegen sinnvoll ist, weil man sich dann nicht in der Schlange stehen muss. Also das ist ja, glaube ich, auch so ein Zeitthema, Zeitfaktor im Urlaub. Man will nicht ewig in der Schlange stehen oder gar nicht in der Hitze. Also ich kann jetzt aus einer eigenen Erfahrung sprechen. Ich war letztes Jahr in Pula und wir wollten das Amphitheater besuchen. Und sehen, die Schlange ist irrsinnig lang. Okay, schnell nachgeschaut am Handy. Gut, es gibt eben zum Beispiel Get Your Guide oder Get Your Ticket. Keine Ahnung, müsst ihr nochmal nachschauen. Wurscht, auf jeden Fall haben wir uns das dann eben online besorgt, sind an der Schlange vorbei. Aber es war nicht günstiger. Also es hat eben nur Zeit erspart, aber nicht Geld. Mhm. Ja, also das ist einmal, ja, wie immer, vergleichen schadet nicht. Also mal kurz checken und dann ja, nachschauen. Ja, bei den Touristenfallen, ich meine, wir haben da gerade vorher darüber diskutiert, Touristenfallen, was sind Touristenfallen? Ich meine, dort, wo Touristen sind, sind Touristenfallen. Vielleicht sollten wir einfach Orte meiden, wo Touristen sind, was natürlich schwierig ist. Aber okay, zum Beispiel, wenn man in ein Lokal geht und sieht, dort sitzen viele Touristen und keine Einheimischen, kann man sich mal sicher sein, dass das schon mal, dass dort auch Touristenpreise verlangt werden. Also wenn man jetzt in Jesolo auf Fußgängerzone unterwegs ist, wird man keine Einheimischen finden. Aber wo willst du sonst hingehen? Es ist halt, ja. Gut, und das ist natürlich jetzt die eine Sache, Touristen fallen, was vielleicht unangenehm ist, aber dann schon quasi vielleicht auch wirklich, also richtig unangenehm wird es dann halt, wenn man halt quasi zum Beispiel gefälschte Tickets angedreht bekommt oder irgendjemand kommt auf einen zu, drückt einem irgendwas in die Hand und will dann Geld dafür. Oder wenn man ins Taxi steigt und das Taximeter läuft nicht und der verlangt dann irgendwelche Fantasiepreise. Also man kann eigentlich nur sagen, man kann es vermeiden, wenn man den Hausverstand einsetzt, ja, und sich ein bisschen umschaut und vielleicht nicht auf jeden Schmäh reinfällt, also nicht auf das günstigste Angebot reinfällt oder eben quasi dort, wo, weiß ich nicht, besonders viele Bilder in der Speisekarte sind. Das ist meistens ein guter Hinweis darauf, dass das eine Touristenfalle ist und dass dort wirklich höhere Preise verlangt werden. Ja, wir haben auch diverse Fälle schon gehabt, mit, die der Boulevard dann gerne aufgreift, mit, wo plötzlich der Espresso, weiß ich nicht, 20 Euro kostet, also... Solche Dinge kann man einfach vorher checken, indem man die Speisekarte schaut, sagen wir mal. Also das lässt sich so vermeiden, Hausverstand. Punkt.
So, dann hast du, Markus, ja auch schon gesagt, wenn man jetzt nicht gerade eben dorthin geht, wo viele Touristen sind, kann man die Touristenfalle auch vermeiden. Was gibt es denn abseits der üblichen Urlaubsziele für Orte, die eben weniger überlaufen sind? Was sind eure Geheimtipps?
Ja, Geheimtipps ist immer schwierig, die will man nicht unbedingt rausrücken. Aber... Ja,
uns kannst du es ja sagen.
Ja, es hört ja keiner zu, ja genau. Und ja, gut, also vielleicht auch im Hinblick auf den Urlaubseuro, wir haben gehört, Portugal 30% kriegt man mehr für einen Euro als hierzulande. Da würde ich mich vielleicht an den Küstenort Aljezur, ich hoffe, ich spreche das, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, das ist ein portugiesischer Küstenort ganz im Südwesten Portugals. Jetzt werden vielleicht manche sagen, na gut, aber die Algarve gehört ja eigentlich zu den beliebtesten Reisezielen in Portugal. Aber es gibt eben auch dort Gegenden, eben wie diesen Küstenort, wo sich weniger Touristen als sonst irgendwo an der Algarve aufhalten. Man findet also in Aljezur, um das gleich ein bisschen Werbung zu machen, eigentlich alles, was man in Portugal liebt. Also die Natur, die Kulinarik, die Geschichte. Und außerdem, und das ist ganz besonders interessant, soll der Ort die reinste Luft in ganz Europa haben. Man kann also dort wandern, am Strand spazieren oder auch im Atlantik baden.
Ja, wie gesagt, Geheimtipps ist so eine Sache. Manchmal gibt es auch falsche Geheimtipps, so wie zum Beispiel, mir ist aufgefallen, in den letzten Jahren Albanien hat jeder von einem Geheimtipp gesprochen. Ist wahnsinnig überlaufen mittlerweile. Gibt nicht so wahnsinnig viel Hotelinfrastruktur. Es gibt sehr viele Camper, die hinfahren. Die hatten auch schon Probleme, sind nicht mehr wahnsinnig willkommen. Also das ist immer so eine Sache mit den Geheimtipps. Wo ich persönlich recht überrascht war in den letzten Jahren, war Bulgarien. Zum einen, wie wir es gehört haben beim Urlaubseuro, es ist sehr günstig dort und es gibt einfach eine 400 Kilometer lange Küste am Schwarzen Meer. Ist vielleicht gerade geopolitisch etwas schwierig aufgrund der Nähe zur Ukraine, deswegen kommen sehr viele Leute nicht. Es ist aber sehr fein dort, also und es gibt einfach nicht nur den Goldstrand und den Sonnenstrand, sondern eben entlang dieser 400 Kilometer langen Küste sehr viel kleinteilige Infrastruktur, die wirklich hübsch ist, also viele Boutique-Hotels und so, zum Teil auch ein bisschen im Hinterland die Boutique-Hotels. Direkt am Meer gibt es eben auch sehr viele Campingplätze, kleine Strandhäuschen und so. Gutes Essen, nette Beachclubs, alles sehr, sehr neu hergerichtet irgendwie mit vielen jungen, engagierten Leuten. Also andererseits, wenn man die großen Resorts sucht, gibt es als Alternative zum Goldstrand Albena irgendwie ein ganz interessanter Ort, war so sozialistischer Bonzenort, hat auch diese Architektur, muss man nicht mögen. Die stellen aber komplett so gerade auf nachhaltigen Ferienort um. Also die sind fast autonom in der Energieversorgung mittlerweile und so. Also es gibt durchaus sehr, sehr interessante Beobachtungen dort. Das Meer ist wahnsinnig schön. Würde ich sogar so weit gehen, das als Geheimtipp zu bezeichnen.
Ich glaube, vor allem während der Pandemie haben dann viele geschwenkt auf den Urlaub innerhalb von Österreich. Habt ihr da vielleicht auch Tipps oder irgendwie ja, Möglichkeiten, wie man da vielleicht besser fährt, als wenn man ins Ausland fährt?
Schwer. Österreich ist im Vergleich sehr teuer und ist gerade durch die Inflation, die bei uns besonders hoch war, heuer nochmal teurer. Also da wirklich Geheimtipps zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Also vielleicht noch am ehesten im Campingbereich gibt es auch so klein strukturierte Bereiche, die nicht mit Campingplätzen arbeiten, wo man quasi Urlaub am Bauernhof mit dem Campingmobil machen kann. Zum Teil sogar kostenlos. Da gibt es nur eine kleine Jahresgebühr zu errichten. Ist eine nette Art von Urlaub. Aber sonst, dass man jetzt wirklich darauf hofft, dass man so wie viele an einem See irgendwie, vielleicht noch an einem Kärntner See irgendwie in einem Hotel günstig unterkommt, sind unberechtigt.
Ja, zum Abschluss würde mich interessieren, seid ihr denn schon in Urlaubsstimmung und was sind eure persönlichen Traumurlaubsziele?
Ja, Urlaubsstimmung vielleicht nicht, aber urlaubsreif auf jeden Fall. Ja, ich meine, es gibt immer den Streit bei uns zu Hause. Also meine Frau sitzt mehr in den Süden, mich sitzt mehr in den Norden. Also ich würde gerne mal in die Ostsee, konkret nach Usedom, die Insel Usedom. Die würde ich mir gerne mal anschauen und bei der Gelegenheit auch gleich einen Sprung nach Polen machen, weil dort war ich auch noch nie.
Ja, also was das Ziel betrifft, sind wir da recht nah beieinander. Also ich kann auch nur sagen, Traumurlaubsziel ist immer das nächste Urlaubsziel. Also ich freue mich immer auf den nächsten Urlaub. Ich plane ihn auch ganz gern. Aber ich kann vielleicht was sagen über einen der letzten Urlaube, wo ich auch überrascht war, ist eben das Baltikum und Polen, wo es wirklich sehr schön ist, Urlaub zu machen, auch die nicht mit diesen Hitzewellen zu kämpfen haben. Das heißt, man kann sehr aktiv sein dort im Sommer, auch wenn man im August unterwegs ist, zum Beispiel unabhängig von der Ostsee, so ein bisschen im Hinterland in Polen, die Masuren, dieses Seenplatte ist wahnsinnig schön. Man kann sehr viel Kajak fahren und so. Ist allerdings auch nicht so, dass das jetzt ein einsamer Geheimtipp ist. Da machen auch die Polen selbst sehr viel Urlaub. Bisschen besser schaut schon aus im Baltikum, wenn man dort unterwegs ist. Gibt auch viele Plätze sozusagen, auch wenn man mit einem Campingwagen unterwegs ist, wo man de facto wild stehen darf in der Natur. Es gibt irgendwie sowas wie die österreichischen Bundesforste in Estland, die dort tolle Plätze machen, wo man kostenlos stehen kann. Also das zahlt sich schon aus, vielleicht auch mal irgendwie so einen Camper zu mieten und dort rumzufahren, weil der Unterschied ist schon, also sowohl in Polen als auch im, vor allem im Baltikum, die Unterkünfte, die es dann gibt, sind wieder so weit weg von der schönen Natur, dass man vielleicht doch mittendrin sein möchte und das geht besser mit einem Camper.
Dann lieber Sascha, lieber Markus, danke für euren Besuch im Studio.
Danke dir für die Einladung.
Gerne.
Die heutige Folge hat gezeigt, beim Urlaub kann man nicht nur gut Geld ausgeben, sondern mit ein paar Tipps und Tricks auch viel sparen. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von unseren Spartipps für den Urlaub profitieren könnte, dann freuen wir uns, wenn ihr diese Folge teilt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Feedback und Fragen schickt ihr am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Annika Dang. Ciao und bis zum nächsten Mal.
Ich bin die Franziska.
Ich bin der Martin.
Und wir wollen besser leben.
Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fasten? Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
Bei besser leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.